Miegel und Stehle im Auftrag des Teufels, der Podcast.
Jugendintensivtäter und kriminelle Jugendliche vor Gericht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem authentischsten, besten, juristisch spannendsten True Crime Podcast, den es überhaupt auf dieser Welt gibt.
Im Auftrag des Teufels.
Willkommen zu einer neuen Folge und gegenüber von mir sitzt
André Miegel, der bestaussehendste und erfolgreichste Strafverteidiger in Deutschland.
Wenn der darauf gewartet
wenn
hat.
Wenn ihr ihn sehen könntet mit seinen muskulösen, tätowierten Armen, total fresh, toller Haarschnitt, enges T-Shirt. Maschallah, schaust du gut aus.
Du hast richtig darauf gewartet jetzt, ne? Du wolltest richtig darauf gewartet. Ja. Auf jeden Fall sitzt gegenüber von mir. Wir wollen, ja, weißt du, hast die Leute rausgebracht. Die sind völlig verwirrt jetzt. Nachher denken, die sind bei irgendwie so einem blöden Scheiß-True-Crime-Podcast und schalten ab. Kein Spaß. Neben mir sitzt keiner, aber gegenüber von mir. Danke erstmal für die Einleitung. Du hast vollkommen recht. Ich habe auch übrigens heute Arme trainiert tatsächlich.
Ja, so schaut's aus, ja.
Ja, normal. Ja,
stabil.
Aber du siehst auch wieder hervorragend aus und noch besser wäre jetzt neben deinem Aussehen, wenn du den Leuten sagen würdest, über was wir heute berichten, erzählen, sprechen.
Ich dachte, das Aussehen reicht für einen Podcast aus.
Eigentlich schon, grundsätzlich. Ja, dann lassen wir einfach. Pass auf, dann nehmen wir uns zurück und jetzt warten wir eine Stunde einfach.
Leute dürfen sich jetzt vorstellen, wie wir auch schon. Ne?
Genau.
Also ganz ernstes Thema, Jugendstrafrecht. Wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir uns darauf, was heißt spezialisiert, ist das falsche Wort, es ist eigentlich notgedrungen gewesen. Die Mandanten werden immer jünger, immer krasser, die Straftaten von jungen Leuten werden immer heftiger, sodass wir gezwungen waren, uns mit diesem Thema sehr, sehr intensiv auseinanderzusetzen. Und das Jugendstrafrecht ist unheimlich spannend und hat aber auch gesellschaftlich, merkt man ja auch gerade in den Medien und alles, es verändert sich was bei uns. Und ich kann es nur bestätigen, meine Mandanten werden im Schnitt immer jünger und die Intensität der Straftaten, die sie begehen, werden echt immer krasser. Und es fühlt sich an wie eine Verrohung. Also es die Gewalt und auch die Art, wie die untereinander umgehen und wie man auch den Respekt vor Ermittlungsbehörden und der Polizei und sonst was verloren hat, ist schon echt krass geworden. Aber trotzdem muss ich sagen, Jugendstrafrecht macht sehr, sehr viel Spaß zum Verteidigen, weil es da viel, viel mehr Möglichkeiten noch gibt als bei Erwachsenen.
Ja, und es gibt halt krasse Unterschiede, dass man muss einleiten, vielleicht sagen, das Strafgesetzbuch ist das gleiche. Genau. Also es werden keine anderen Strafgesetze angewendet bei Jugendlichen, aber es gibt halt das JGB, ja, JBG, Jung, Brutal, Gutaussehend. Ah, nee, das sind wir woanders, ne? Stimmt. Es gibt ja das JGG, Jugendgerichtsgesetz, ja, das ist so, die StPO gilt auch, die Strafprozessung, aber das Jugendgerichtsgesetz ist da wie so ein Schleier daneben, darüber, wie auch immer, also man muss das natürlich beachten, was im JGG steht und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ein, der wichtigste Punkt ist natürlich die Altersgrenze.
Genau.
Alles, was du machst, bevor du 14 bist, ist strafrechtlich gesehen völlig egal. Mhm. Ja, das spielt keine Rolle, du wirst dafür strafrechtlich nicht belangt.
Strafrechtlich nicht.
Strafrechtlich.
Aber was viele immer, also wenn die in den Zeitungen lesen, da gab es jetzt diesen krassen Fall, wo irgendwie so zwei 13-jährige Mädchen ein anderes Mädchen erstochen haben. Dann geht ein Aufschrei durch die Bevölkerung, ja, die können ja nicht strafbar gemacht werden und die kommen jetzt ungeschoren davon. Nein, 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 so ist es nicht. Diese Mädchen werden halt dann vom Jugendamt aus den Familien rausgenommen und kommen auch in geschlossene Einrichtungen, wo dann versucht wird, die zu erziehen und dass die halt sowas nie wieder in ihrem Leben machen und damit die Tat aufgearbeitet wird. Die kommen halt nicht ins Gefängnis. Die kriegen kein Strafverfahren, aber das ist jetzt nicht so, dass die keine Konsequenzen zu spüren haben. Das muss man schon mal ganz klar sagen.
Also die Behörde schaut dann natürlich drauf und dann halt ab 14 bis 18 bist du halt Jugendlicher.
Da ist zwingend Jugendstrafrecht anzuwenden.
Genau, ja. Und dann gibt es noch die zweite Zeitspanne, die ist 18 bis 21. Da bist du Heranwachsender. Genau. Und da wird
also
halt...
Ja genau, also eigentlich bis Ende 20, ab dem 21. Lebensjahr, also ab dem Tag gilt Erwachsenenstrafrecht.
So, und dann wird halt geschaut, ob du von der geistigen Reife her eher noch auf der Stufe eines Jugendlichen bist oder eines Erwachsenen vom geistigen Alter her. Und das, bin ich wichtig, dass man das erste Punkt, worüber ich diskutieren möchte, ist und zwar diese Altersgrenze. Bei 14 geht's los bis 18. Die 18 Jahre interessieren mich eher weniger. Bleiben wir mal bei den 14.
Ja.
Nach deiner Auffassung Ist das richtig, dass 14 die Altersgrenze für die Strafmündigkeit ist, ja oder nein?
Ich habe das Gefühl, dass die Jugendlichen immer früher reifer werden. Also so kommt es mir zumindest vor. Also ich habe 15-Jährige vor mir sitzen, die schauen aus wie, also die sind schon so tief in der Pubertät drin, die sind schon fast Erwachsene gefühlt, reden so, verhalten sich so. Und da hast du halt dann schon ein Problem, wenn du mit 13-Jährigen zu tun hast, die halt heftige Straftaten begehen und damit halt irgendwo ungeschoren davonkommen. Ich bin fast der Meinung, dass man es runtersetzen sollte, aber dafür bin ich nicht der Experte, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Also doch, ich finde schon, dass du da dafür der Experte bist, weil du das an deinem Job, an dem Alltag quasi von dir, den du jeden Tag erlebst, schon merkst. Weißt du, ich habe darüber einen Aufsatz geschrieben mit meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter zusammen. Wer will, kann mir eine E-Mail schreiben. Ja, es geht ja um die Senkung der Strafmündigkeitsgrenze. Das haben wir uns ganz ausführlich, intensiv mit allem beschäftigt. Und warum haben wir das gemacht? Weil ich dann einfach auch gemerkt habe, Alter, was geht ab bei den Jugendlichen? Mhm. Weißt du, was passiert, wenn der 13-Jährige von heute, der ist nicht der 13-Jährige von vor 60 Jahren. Der 13-Jährige von heute, der kennt Handy, der kennt WhatsApp, der kann ins Internet, der kennt Hip-Hop-Rap-Lieder, der weiß, wie die Welt da draußen funktioniert, der kennt Gucci, Rolex, Louis Vuitton, der hat sich schon 30 Mal geprügelt, der kennt Messerstechereien, der weiß im Zweifel, wie man sich ein Messer oder eine Waffe besorgt und so weiter und so fort.
Pornografie, krass, alles, ja. So war bei uns, selbst bei uns ja noch, war das ja alles.
So, und das merkt man nicht nur optisch, das merkt man auch im Kopf, wie ich finde.
Ja.
Und das ist tatsächlich eine ernst gemeinte Frage. Ja, was meint ihr daraus? Lasst uns darüber diskutieren. Gerne mal, ist diese Grenze überhaupt noch angemessen? Ich, ehrlicherweise, als ich den Aufsatz geschrieben habe, ist ein Jahr her, etwas über ein Jahr her. Mhm. Da haben wir uns dazu entschieden, eher nicht. Aber was ich jetzt wieder sehe, was ich bei 14-Jährigen sehe, bei 13-Jährigen sehe, ist krass.
Ja.
Mann, ist krass. Wie viele Leute kennen wir oder Mandanten haben wir, wo, das ist jetzt nochmal ganz juristisch wichtig, wenn der 14-Jährige eine Straftat begeht, gibt es dann immer noch, nicht immer, aber häufig ein Vermerk, dass aber 17 Ermittlungsverfahren eingestellt worden sind, weil er zu dem Zeitpunkt 12 oder 13 war. Diebstahl, Gewalt, auch sexuelle, also auch Sexualstrafe auch schon häufig dabei erlebt. Also was du gerade sagst, auch mit der Pornografie, das prägt die Kids heutzutage halt einfach. Und das ist wirklich krass. Im Ergebnis, klar, gibt es sicherlich andere Pädagogen, die es aus anderer Sicht nochmal bewerten würden. Aber aus unserer Sicht, Tätigkeit eines Strafverteidigers, würden wir sagen, ich glaube, ein Jährchen runtersetzen wäre sicherlich verantwortbar, sagen wir es mal so.
Denke ich schon auch. Und auf der anderen Seite sehe ich es aber auch so, dass diese Grenze, die da mit 18 geschaffen worden ist, die halte ich auch für falsch.
Mhm.
Weil wie viele Verfahren hast du, wo ein 18- oder 19-Jähriger eine Straftat begeht, der ja, als er noch ein Heranwachsender ist, der theoretisch nach Erwachsenenstrafrecht bestraft werden kann, wen hast du da gesehen, der dann wirklich Erwachsenenstrafrecht bekommt? Ich habe eigentlich gar keine. Also bei den 20-Jährigen, die dann so knapp vor dem 21. Geburtstag sind, da muss man dann schon härter drum kämpfen. Aber ansonsten, ganz ehrlich, welcher 19- oder 20-Jährige, zeig mir den mal, der wirklich so weit ist wie ein Erwachsener? War ich selber auch nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Deswegen bin ich eigentlich der Meinung, man müsste diese Heranwachsenden-Stufe, die kann man meiner Meinung nach weglassen. Da machst du einfach von, als Beispiel, 12 bis 21 gibt es Jugendstrafrecht und danach Erwachsenenstrafrecht.
Vollkommen richtig, und das ist krass, was überlegen wir. Auf der einen Seite sagen wir, die Strafmündigkeit muss heruntergesetzt werden, aber wiederum sagen wir, der 19, es ist Wahnsinn, was passiert. Und jetzt kommen wir mal dann zum
Jurist. Aber red doch mal mit, also klar, du siehst ja selber, wenn du mit denen redest. Klar, die sind schon relativ weit in vielen, aber die sind nicht bei weitem.
Es fehlt so
viel zu einem Erwachsenen.
Es gibt halt wirklich krass, also Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, das ist halt auf einer anderen Ebene. Was alle wissen ist, was Telidin ist, was Benzos sind und was Kiffen und Koks und Pep ist. Das wissen alle irgendwie mit ab 12 gefühlt, aber wenn es dann irgendwie darum geht, sich zu bewerben, mal einen schönen Fließtext, ein Bewerbungsanschreiben zu machen, das kriegen sie dann immerhin mit.
Ja.
Mit 40 vielleicht irgendwann mal. Nein, Spaß, aber du weißt, was ich meine. Also das ist schon krass. Und wenn wir jetzt mal kurz bei dem juristischen Punkt bleiben, also ab 14, ab dann geht's los, strafrechtlich verantwortbar, dann es muss ja noch ein Punkt erfüllt sein, nämlich die müssen natürlich auch die Einsicht haben, also die geistige Reife haben, zu erkennen, dass die gerade eine strafrechtlich relevante relevante Verhaltensweise begangen haben. Ja, das muss ja erfüllt sein. Dann haben wir die 18 bis 21, wo man schaut, sind die geistig auf der Stufe eines Erwachsenen oder eines Jugendlichen, je nachdem dann, was da dann passiert. Da kommt es
dann immer darauf an, ob Reifeverzögerungen vorliegen, und die liegen immer fast bei allen
vor. So, Argument ist zum Beispiel immer dafür ist, der wohnt noch zu Hause, hat keine Arbeit, schläft aus. Hat
oder
keine
macht erst noch eine Ausbildung, ist abhängig von den Eltern, hat noch keinen eigenen Haushalt und so weiter. Dann ist er grundsätzlich wie ein Jugendlicher zu behandeln.
Genau. Ich bin mit 18 ausgezogen. Bei mir wäre ab 18 wäre safe Erwachsenenstrafrecht dran gekommen. Aber okay, sei es drum. So, das sind so die Punkte, die Altersgrenzen, die relevant sind. Genau. Ja? Dann schauen wir uns mal an, welche Sanktionsmaßnahmen. Nee, dann schauen wir uns mal an, welche Maßnahmen gibt es im Jugendstrafrecht. Jetzt habe ich Sanktionsmaßnahmen gesagt, ich lasse es drin, den Versprecher, denn Sanktionen sind es im Jugendstrafrecht nicht, denn das Jugendstrafrecht bestraft nicht, sondern es erzieht.
Genau, das ist der große Unterschied.
So.
Und deswegen hat man so einen riesen Spielraum, die du beim Erwachsenen nicht hast. Beim Erwachsenen ist es, der Richter spricht dich frei oder er stellt es ein. Oder stellst gegen eine Geldauflage ein. Ansonsten gibt es nur Geldstrafe und Freiheitsstrafe. Bewährung ja oder nein. Und beim Jugendlichen gibt es da viel mehr Möglichkeiten, um auf den einzuwirken.
Schauen wir es mal an. Welche? Hau mal einen raus.
Also es kommt darauf an, welche Intensität diese Straftaten haben, wie oft er schon da war, der Jugendliche. Da müssen dann mehrere Dinge geprüft werden. Also die kleinen Sachen sind, das Gericht kann Weisungen und Auflagen erteilen.
Du. Genau, mach das
du
nicht
Du machst nochmal. Jetzt ein, genau, der kann ihn verwarnen, der kann ihm Auflagen erteilen, dass er irgendeine gemeinnützige Arbeit macht, der kann ihm eine Weisung geben, dass er irgendwelche Aufsätze schreiben muss, dann wird er an irgendwelche Jugendgerichtshilfen angebunden und so weiter, der Jugendliche, da muss er, keine Ahnung, Bewerbungen schreiben und solche Dinge. Also, dass man ihn praktisch auf den richtigen Weg bringt. Man überprüft, was fehlt bei dem Jungen, warum hat er diese Straftat, oder Jungen und Mädchen, was fehlt bei diesem jungen Menschen, was fehlt da in der Entwicklung, und das versucht man dann ihm zwangsweise mit auf den Weg zu geben. Und wenn er sich an diese Sachen nicht hält, dann gibt es den sogenannten Ungehorsamsarrest. Dann kann man ihn für ein Wochenende oder für eine Woche oder zwei Wochen in den Jugendknast zum Arrest stecken. Und dann ist die nächste Folge, wenn dann die Straftaten ein bisschen heftiger sind, ich sage jetzt mal eine krassere Körperverletzung oder so, dann gibt es auch schon mal sofort einen Arrest für den Jugendlichen, damit er schon mal weiß, wie ist es denn da in so einem Jugendgefängnis, dass er da eben, dass ihn das abschreckt, dass er sowas nicht mehr macht.
Was ist Arrest? Erklär mal bitte kurz.
Arrest? Also es gibt den Wochenendarrest.
Also Freizeitarrest, ne?
Freizeitarrest, ja. Da bist du von Freitag bis Sonntag bist du dann in der Jugendanstalt. Und dann gibt es noch den Dauerarrest, der ist dann eine Woche bis, ich glaube, vier Wochen ist die Grenze, genau.
Ja.
Und dann, wenn das nicht ausreicht, oder besser gesagt, wenn das Gericht zu dem Ergebnis kommt, dass bei einem Jugendlichen, das nennt man schädliche Neigungen, vorliegen, das heißt, dass er, dass die Gefahr besteht, dass er weitere Straftaten begeht, dann kann das Gericht eine sogenannte Jugendstrafe verhängen, und die Jugendstrafe ist dann wie beim Erwachsenen die Freiheitsstrafe, und die kann dann halt zur Bewährung oder ohne Bewährung erfolgen.
So, genau. Oder halt bei Schwere der Schuld, also wenn die Bestraftat besonders... Stimmt,
Schwere der Schuld geht auch noch.
Besonders krass, genau. Aber okay, gut, dann kommen wir mal dazu.
Schwere der Schuld ist dann eher so, sind meistens die Kapitaldelikte, ja. Also so versuchter Totschlag und diese Geschichten, da hast du dann die Schwere der Schuld.
Ja, genau. Okay, also es fängt quasi ganz unten an, bei den Sozialstunden, ganz klassisch, ne?
Mhm.
Ja, wovon du ja auch schon einige tausend machen musstest in deiner Jugendzeit.
Bestimmt.
Und dann, wenn man sagt, okay, guck mal hier, so ein Aufsatz oder Sozialstunden, das geht alles nicht mehr, oder ein Du, es muss erstmal, also an der Stelle mal hallo. Es gibt echt krasse Jugendrichter. Ja, ich sage jetzt Jugendrichter, weil ich habe bisher ältere Jugendrichter erlebt, die teilweise so eine geile Sprache mit den Kids sprechen,
ja.
Wo ich das Gefühl habe, ey, wenn der jetzt eine Verwarnung ausspricht, ist das schlimmer, als wenn der jetzt 50 Sozialstunden machen muss, weil das sitzt richtig.
Ja.
Deswegen, und das möchte ich auch mal kurz sagen, es kann nicht sein, und es tut mir leid, wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, es kann nicht sein, dass es Jugendrichter gibt, die unter 50 sind. Ich meine es ernst, ich meine es vollkommen ernst. Du brauchst so viel Lebenserfahrung.
Und am besten ist, wenn sie selber Kinder haben.
100% oder meinetwegen ab 55 erst. Ja. Weil ich, wie oft rufen mich die Jugendrichter an, sagen, Herr Miegel, ne, ich rufe an wegen dem Mandanten so und so. Da sitzt ja in U-Haft. Ne, das kann doch nicht sein. Also wenn ich jetzt noch richtig, ich hätte den jetzt nicht weggesperrt. Aber gut, die Sache ist angeklagt. Lass uns mal schnell einen frühen Termin finden. Das kann so nicht weitergehen.
Mhm.
kennst du auch.
Ja.
Und es gibt wirklich mega gute Jugendrichter. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Richter, denen fehlt ganz offensichtlich, oder Richterin natürlich, das Feingefühl. Und ich sag's dir ehrlich, das sind meistens daran, weil die zu jung sind. Keine Lebenserfahrung, nichts erlebt, nichts gesehen. Und der will jetzt über einen 17-Jährigen urteilen, der ein bisschen Gras verkauft hat. Das funktioniert nicht.
Selber auf dem Ponyhof aufgewachsen.
Ja, Reihenhaus Labrador.
Genau, richtig. Und der muss dann über einen 17-Jährigen aus der Sozialsiedlung, der von den Eltern geschlagen wurde, wo der Vater nicht mehr da sind oder Drogenabhängigkeit zu Hause, finanzielle Probleme und so weiter, der dann irgendwie auf die falsche Bahn gerät, der muss sich dann von so einem von oben herab behandeln lassen. Da gibt es so ein paar Richter, da muss ich sagen, also da sind wir ganz viele Strafverteidiger, sogar selbst Staatsanwälte bei uns in München sind bei, da gibt es bei uns so einen, ich sage jetzt keinen Namen, einen Richter, da sind sich alle einer Meinung, dass es eine völlige Fehlbesetzung ist, aber du kriegst den da nicht weg. Tja. Und der kann aussprechen, was er will, genau was du gesagt hast mit dieser Sprache. Der kann, selbst wenn der ein mildes Urteil oder selbst wenn er ein hartes Urteil ausspricht, das kommt bei den Mandanten oder bei den Angeklagten nie an. Die gehen nur raus und sagen, was für ein Und dann lernen die aber nicht raus, weil Schuld ist dann wieder jemand anderes. Ich kriege ja Gefängnis wegen dem Richter. Nicht, weil ich Scheiße gebaut habe. Und die müssen daraus lernen aus ihren Sachen. Und das erfolgt halt am besten bei diesen erfahrenen Richtern, die ihm eine schöne Botschaft mit auf den Weg geben.
Genau, und ich sag's ihnen, das ist auch, vielleicht mache ich jetzt auch wieder unbeliebt, ist mir aber auch völlig egal, weil es gibt dann auch diese Richter, wo ich zu meinem Mandanten vorher sage, pass mal auf, wenn gleich die Urteilsbegründung kommt, hör dir es einfach an und schluck es. Ja. Wo ich versuche, Benni, wie ich versuche, auf Durchzug zu schalten, versuche, weil sonst raste ich aus.
Ja.
Innerlich, weißt du, wo du merkst, die sind gerade in einer Rolle, wo die gespielt streng sind, das aber irgendwie gar nicht so richtig begründen können. Einfach, du merkst, die finden es gerade toll, dass die so eine Ansage so einen 16-Jährigen machen können. Verstehst du? Du weißt genau, was ich meine.
Ja, natürlich.
So, und, also
genau ist dieser Richter, den ich gerade...
Ja, katastrophal. So, dann hast du, wenn es dann, wie gesagt, ein bisschen schlimmer wird, sozial schon reicht nicht mehr, dann kommen die zum Freizeitarrest, Dauerarrest. Das sind Jugendarrestanstalten. Jugendknast-Light, glaube ich, kann man das nennen, oder?
Die sind auf gar keinen Fall wie die richtige Jugendstrafanstalt. Das ist da schon entspannter und ist halt so ein Vorgeschmack.
Kartoffeln schälen.
Genau, ist so ein Vorgeschmack. Also der Jugendknast, muss ich sagen, den finde ich fast heftiger als bei den Erwachsenen.
Ja.
Das ist für einen Jugendlichen
die Endstufe.
Sehr, sehr schwer. Ja.
Die ist die Endstufe.
Also der da drin ist, der kommt wirklich mit einem Haftschaden raus. Wie man so schön sagt, Haftschaden, ja.
Total. Also wisst ihr, was so beim Jugendarrest ist, so dass das häufigste bei diesen kurzen Strafen, was ich so höre, ist ja kein Handy, ne, man kann dann nicht mehr so mobil sein und so.
Eine Woche ohne Handy und so weiter.
Es tut manchen Qual, gut. Ja. Also ja, es tut manchen sehr gut.
Ja.
Aber das ist halt so zeitlich absehbar, dass bis du dich eingewöhnt hast, bist du eigentlich schon wieder draußen. Ja?
Genau.
Aber es gibt Menschen, ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, 2-3 Wochen Arrest hat bei vielen schon was verursacht.
Ja.
Sag ich ehrlich. Aber dann natürlich, wenn es zu dem Jugendknast kommt, und jetzt reden wir mal kurz über die gesetzlichen Voraussetzungen, wir machen die Folge ein bisschen juristischer, würde ich mal sagen, also wir haben halt bei schädlichen Neigungen, die im Urteilzeitpunkt vorliegen müssen, ja natürlich, dann muss eine Jugendstrafe verhängt werden. Mhm. Schwere der Schuld, lassen wir das vielleicht mal raus, weil das ist bei so ganz krassen Straftaten, ja. Aber so die schädliche Neigung.
Also Jugendstrafe heißt Freiheitsstrafe.
Ja. Genau, Freiheitsstrafe. Stellt euch das so vor, die schädliche Neigung, wenn quasi nichts außer der Jugendstrafe aus Sicht des Gerichtes mehr ausreicht, um auf den Jugendlichen einzuwirken.
Genau.
Keine Maßnahmen mehr, keine Jugendgerichtshilfe, keine Gespräche, kein Antiaggressionstraining, keine Drogenscreenings, keine Drogenberatung, kein nichts, kein Camp, kein gar nichts, dann kommt die Jugendstrafe zum Einsatz. Die schädliche Neigung natürlich rechtlich gesehen relativ kompliziert, relativ. Mhm. Da haben wir Verteidiger immer sehr, sehr viel Spielraum, ne? Muss man halt ehrlicherweise auch sagen. Wenn man sagen muss, ey Leute, Moment mal kurz, schädliche Neigung, bei dem noch nicht, weil versucht doch erstmal das und das und das.
Genau.
Das ist das Schöne beim Jugendstrafrecht. Es baut sich ja wirklich so auf teilweise, ja? Wo man sagt, okay, alles hat vorher nicht geklappt, wieder eine Straftat begangen, jetzt Jugendstrafe. Jugendstrafe, wie du schon sagtest, Bewährung oder Freiheitsstrafe ohne Bewährung auf den 27 JGG, also auf diese Art Vorbewährung müssen wir jetzt nicht eingehen, glaube ich. Aber
so kompliziert, ja.
Erklär du mal aus deiner Sicht, weil ich schieße es mal voraus, Jugendknast erzieht überhaupt nicht. Wir haben über 70% Rückfallquote von Leuten, die in Jugendhaft gesessen haben. Warum meinst du, ist das System nicht so gut?
Also wenn ich mit den Mandanten rede, die im richtigen Jugendknast sitzen, ist das große Problem, dass die auf engstem Raum mit ganz viel problembehafteten Jugendlichen sind.
Ja, ja.
Das heißt, und dann bist du selber noch in deiner Findungsphase, da musst du dich dort einfinden, musst dort dir irgendwo einen Namen machen, dass du nicht gehänselt wirst, du darfst dann nicht als schwach dastehen. Es ist dann untereinander eine Art Konkurrenzkampf, wieder dieses, was ja auch draußen schon die Jugendlichen immer in gewisse Sachen reinzieht, immer dieser
Gruppenzwang, die Gruppendynamik.
Genau. Richtig, dieser Gruppenzwang, genau. Dass du dich beweisen willst, du willst dich beweisen. Und das wird dann eigentlich in der Haft fast nochmal verstärkt, weil du gerade da nicht als schwach dastehen willst. Das heißt, dann kommen die da rein, brüsten sich erstmal mit ihren Taten. Das verursacht aber das, dass sie eigentlich eher stolz drauf sind, was sie gemacht haben und nicht, scheiße, eigentlich muss ich mich schämen.
Verschlimmern die sogar noch? Ja, also eine einfachen Körperverletzung wird eine Messerstecherei.
Richtig, genau. Und dann sind die eingesperrt, sind weg von der Familie, weg von den Freunden und dann nur noch unter diesen Leuten. Dann hast du halt ganz viel, wie du es halt immer hast, Personal, die dann mit den Jugendlichen jetzt nicht besonders nett umgehen. Die sind halt dann auch genervt, gelangweilt. Du hast zu wenig Personal in den Gefängnissen. Und dann kriegen die halt Ansagen, diese Kids, die das eigentlich bei ihnen dann nur schlimmer macht. Und die größte Gefahr ist immer, dass sich der Straftäter als Opfer irgendwann sieht. Wenn er sich als Opfer sieht, dann denkt er nicht mehr über seine eigene Schuld nach, sondern es sind alle anderen Schuld, nur er nicht. Und dann lernt er nicht raus. Und ganz viele von diesen Jugendlichen sehen sich dann so als Opfer des Systems. Sie wurden im Stich gelassen. Fast, ich muss sagen, der Großteil dieser kriminellen Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, haben eigentlich immer dieselbe Geschichte. Zu Hause gibt es oft Gewalt. Es ist dann eine Vorbildfunktion nicht mehr da. Das heißt, es fehlt irgendwie ein Vater oder so. Und dann sucht man auf der Straße nach Vorbildern oder im Freundeskreis und so weiter. Dann sind selten Eltern da, die für ihr Geld arbeiten gehen als wirkliche Vorbilder. Die dann, wo die keinen Wert drauf legen, dass die Kinder in die Schule gehen und denen das egal ist, wenn die Kinder auf der Straße rumgammeln und so weiter. Dann wohnen die in sozialen Brennpunkten. Das verschlimmert immer alles. Ich weiß noch, ich habe einen Jugendlichen vertreten, der einen relativ heftigen Messerstich, also einen versuchten Totschlag verübt hatte. Und als der Richter den gefragt hat, was er mal werden will, dann hat er gesagt, Clanboss.
Krass, ey. Wie alt war der?
Er war 15.
Alter.
Und dann hat der Richter gefragt, kommst du aus dem Clan? Nein. Aber dafür braucht man doch einen Clan. Nein, er will so eine Art Gangsterboss sein. Ja, warum? Ja, bei uns in der Nachbarschaft wohnt der und der. Dann hat er so von irgendwelchen Hells Angels erzählt, die da wohnen, die große Motorräder fahren, viel Geld haben, tolle Frauen immer an der Seite haben und so weiter. Das sind dann seine Vorbilder. Die lassen sich von niemandem was sagen, die strahlen Stärke aus. Das findet der natürlich geil. Dann hört er die Musik noch dazu an. In der Musik geht es ständig nur darum, lass dir da nichts gefallen, stech den ab, du musst da Stärke beweisen, der ist ein du musst Ehre, Stolz haben und so weiter. Also so völlig falsche Botschaften, die dann so ein Jugendlicher aufsaugt und dann völlig auf die falsche Bahn gerät.
Also genau das ist es ja. Also dieses, du hast jetzt diese Autorität zu Hause nicht, kein Vater, keine Mutter, kein Elternbruder, was auch immer. Mhm. Und saugst dir dann, was du gesagt hast, genau diese Eindrücke von draußen auf. Und ich sag jetzt mal eine Sache und das kriegen wir, ich glaube auch nicht mehr, dass wir das in Deutschland hinkriegen, sage ich dir ganz ehrlich, wir haben hier keine Vorbilder. Weißt du, wir haben keine Vorbilder. Wenn du kriminelle Jugendliche erreichen möchtest, dann erreiche sie erstens auf Augenhöhe. Mhm. Erreiche sie mit Verständnis. Mhm. Erreiche sie nicht damit, dass du denen das Gefühl hast, dass die schlechter sind aus irgendeinem Grund, dümmer, hässlicher, ärmer, was auch sonst sind. Jugendliche springen ja auf ganz einfache Reize an. Und das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Weißt du, wenn ich mit meinen jugendlichen Mandanten rede, die sehen mich. Die sehen mich, ich bin tätowiert. Ich bin trainiert. Ich habe auch eine Rolex an. Mhm. Weißt du, ich gucke, dass ich kleide, ich habe jetzt nicht mega viel, ich bin jetzt nicht mega reich, aber ich gucke, dass ich mich gut kleide, so wie du auch. Mhm. Weißt du, du hast auch eine schöne Kette an. Wir sind dann halt so.
Dann kommst du noch mit einem dicken Auto und so
weiter. Aber guck mal, weißt du, was
dann sagen die, der hat es geschafft.
Der hat es geschafft, aber wie haben wir es denn geschafft? Indem wir uns den Arsch aufgerissen haben, von der Schule bis zur Uni, Examen, Anwalt sein. Und wenn du es dann hinkriegst, den Jungs das und den Mädels das zu vermitteln, dann wird auf einmal. Der Anwalt ist ja eigentlich spießig. Spießig sein cool.
Genau.
Aber wir kriegen es ja nicht hin, weil schau dir mal unsere Berufssparte an, wo du erstens mit deinem Alter, fällst du ja schon auf, bis unter 40, wirst ja ganz selten nur ernst genommen als Anwalt, ja. Und bist du dann so ein bisschen lockerer Poloshirt, so wie du, Tattoos, so wie ich da,
da bist du ja schon unseriös. Mhm. Machst du YouTube unseriös, machst du Podcast unseriös, machst du Instagram unseriös. Versuch doch mal hinzugehen und einen Jugendlichen da abzuholen, wo er steht. Ey, wenn ich meinen jugendlichen Mandanten sage, morgen 8 Uhr in meiner Kanzlei ist wichtig. Die sind da.
Ja.
Verstehst du das? Wenn aber die Gerichtshilfe anruft oder wenn der Bewährungshelfer anruft oder wenn das Gericht dem Bescheid sagt, komm 8 Uhr, fuck ab, falsche Mal, kein Bock, erstmal schlafe ich aus.
Ja.
So. Weil wir aber, wir haben auch gar keinen Entscheider mehr in Deutschland. Also wer soll denn da noch ein Vorbild sein? Bei Lehrern fängt es ja auch schon an. Mhm. Katastrophal. Ich sag's ganz ehrlich, gib den Lehrern dreimal so viel Geld im Monat, meine ich ernst, zahl den dreimal so viel Geld, schul die pädagogisch noch viel, viel besser, damit das in den Schulen auch läuft, weil da fängt es ja schon an.
Mhm.
Weil da fängt es ja schon an. Ich bin zum Beispiel bei meinem Opa groß geworden, ja, zum größten Teil bei meinen Großeltern. Und mein Opa halt alte Schule, sein Opa wiederum war alter Schuldirektor. Also da hat es noch, bitte nicht falsch verstehen, ja. Aber mein Opa, ich musste, wenn ich am Tisch mich hingesetzt habe, musste ich meinem Opa meine Hände zeigen, ob die Fingernägel sauber sind.
Mhm.
Das ging nicht darum, dass er mich dann sanktioniert, sondern es ging darum, dass ich Struktur und Ordnung lerne.
Mhm.
Weißt du, wie ich meine? Und es hat ja dann auch funktioniert, dennoch. Und wenn du diese Solidarisierung im Jugendknast hast, von was du genau gesagt hast, wo die alle auf einem Pulk sind und der eine krasser sein will als der andere, dann kommen sie raus und sind vom Kopf her ja kriminell viel weiter.
Ja.
Weil, und auch da wieder das nächste, pädagogisch keine Schulung im Knast stattfindet, weil wiederum die Gelder nicht da sind. Ey, wenn ich mir, ich kenne viele Anstaltsjugendliche, die machen einen super Job. Und ich hoffe, es hören gerade viele zu davon. Die, was sollen die machen? Die sind alleine mit 100 Häftlingen.
Ja.
Also erklär's mir, wie soll es funktionieren?
Die können sich gar nicht die Zeit nehmen, um auf jeden Einzelnen und seine Probleme einzugehen.
Was ist der größte,
maßlos überfordert.
Was ist der größte Grund für Jugendkriminalität? Was würdest du sagen? Warum werden Jugendliche kriminell?
Meiner Meinung nach, aber ich glaube, da hast du eine andere Meinung. Meiner Meinung nach ist bei denen der Freundeskreis das Problem.
Na klar, Hund auf jeden Fall, finde ich auch.
Es ist immer der Freundeskreis. Es ist immer wirklich, wenn du mit den Leuten redest, ist der ganze Freundeskreis kriminell. Und es zieht dann jeden immer mit rein und die kommen da auch nicht raus. Die kommen da nicht raus. Du kannst ihnen eigentlich, ich sage zu den Eltern immer, ihre einzige Chance ist, wenn der jetzt aus der Haft rauskommt, sie müssen von dort wegziehen, am besten in eine andere Stadt.
Du sagtest jetzt gerade, ich habe da eine andere Meinung als du, weil du selber weißt, dass ich mit Kriminellen groß geworden bin und es ja auch geschafft habe. Das sind, wie gesagt, wirklich Einzelfälle. Aber genau das, was du sagst, ist es halt, diese Gruppierungen, die sich so schnell solidarisieren und die sich so schnell bilden, die sind das größte Risiko.
Ja.
Und
das hast du aber geballt immer in diesen, also auch jetzt bei uns in München oder da, wo du jetzt auch herkommst, du hast es immer geballt in diesen Problemvierteln. Da hast du, wenn du da, ich habe einen Mandanten besucht, hier in München im Hasenberge, da stehen wirklich, also riesige Gruppen an jungen Menschen zusammen, hauptsächlich Männer meistens oder Jungs, in Gruppen von 30, 40 Leuten, alle schauen relativ ähnlich aus, Kleidungsstil, sonst was, böse Blicke, Aggressivität und so weiter. Wie willst du da eine Chance haben? Wenn Richtig. Wenn du da in diesem Pulk, in diesem Ding rumhängst, das ist vorprogrammiert. Und denen fehlt halt dann natürlich die Kraft und am Ende auch der Anreiz daraus, weil was interessiert die natürlich oft? Geld. Sie wollen ja irgendwie auch Geld verdienen. Und was ist natürlich besonders lukrativ? Das Kriminelle. Das ist schnelles Geld mit wenig Arbeit. Aber es ist halt meistens kurzfristig gedacht, weil relativ schnell folgt dann eine Bestrafung und Sonstiges.
Ja, das ist richtig. Wenn so viel dazu zu den Sanktionsmaßnahmen und auch zu den Gründen, also ich meine, das ist ein unfassbar spannendes Feld. Wenn wir nochmal kurz auch zu den Strafprozessen als solche zurückkommen, um das euch auch nochmal näher zu bringen, bei den diese Überlegung, gerade bei 18- bis 21-Jährigen, ist jetzt Jugendstrafrecht anwendbar oder Erwachsenenstrafrecht, da ist dann immer noch jemand von der Jugendgerichtshilfe.
Genau.
Ja, auch da gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht. Da hast du dann die Frau X, die hat gar keinen Bock auf ihr Leben, auf ihren Job, auf Jugendliche, auf gar nichts, aber du hast auch mega engagierte Leute. Ich muss ehrlicherweise sagen, die mega engagierten, wenn sie engagiert sind, sind sie unfassbar phänomenal, aber ich würde sagen, die Unterzahl, sage ich ehrlich.
Mhm.
Und die geben ja dann nochmal so ihre Meinung ab, was ist jetzt die richtige Maßnahme, genau. Jugendstrafe oder nicht, also geben dann nochmal so einen pädagogischen Ratschlag quasi, was auch gut ist. Ich sage immer, mein Mandanten, geh da zu Jugendgerichtshilfe hin, rede mit denen, öffne dich zur Sache, wenn wir schweigen, sage ich immer, sag dazu nichts, die wissen das dann auch, aber erzähl was über dein Leben, damit die dich da auch vernünftig beurteilen können in der Hauptverhandlung.
Ne? Aber es ist wie bei uns. Also ich kann das nur bestätigen. Es gibt Leute, die sind mega engagiert und ich habe vor denen den höchsten Respekt, weil das ist echt hart, was die den ganzen Tag machen. Ich habe da auch eine Pädagogin bei den Jugendlichen, die mich regelmäßig anruft und könnte ich da mal helfen und kann ich da einen vertreten und das und das. Und die sind da so engagiert und kommen so an ihre Grenzen, weil die eigentlich ständig nur Rückschläge haben. Die kümmern sich um die Kids und die bauen einen Scheiß nach dem anderen und die helfen und helfen und helfen und helfen. Und da gibt es halt genug, die irgendwann mal einfach sagen, ich kann nicht mehr, jetzt ist mir langsam wurscht.
Ja, wie genau wie Gefängniswärter, genau wie Anstaltspsychologen, natürlich, die einfach dann irgendwann nicht mehr können, natürlich, weil genau diese Berufsfelder in unserem Land.
Und dann werden die auch noch alle scheiße bezahlt. Genau wie du vorhin gesagt hast, der Lehrer wird scheiße bezahlt, der Pädagoge wird schlecht bezahlt, die beim Jugendamt werden schlecht bezahlt, die im Gefängnis sich um die Leute kümmern, werden schlecht bezahlt. Du hast da mit ganz vielen unzufriedenen Leuten zu tun.
Ey, Leute, die Lehrer, die erziehen und die schulen unsere Zukunft. Ja. Wie kann denn so ein Lehrer mit weniger als 7.000, 8.000 Euro netto nach Hause gehen? Das funktioniert, das darf nicht sein.
Ja.
Es kann nicht sein, dass sie mit einer zerrissenen, zerfledderten Aktentasche da hinkommen, mit einem scheiß Auto vor der Tür am Parkplatz und dann denkt sich der Jugendliche aus dem kriminellen Viertel, was will das Opfer denn von mir? Aber der Ali, der hat aber einen Porsche und der hat eine Rolex, der hat 3 Uhr und 4 geile Frauen. Wie will ich denn werden?
Genau.
Ganz einfach. Dann ja auch häufig diese Präsenz, dieses so, du weißt genau, was ich meine. Aber, Mai, das ist halt so, Benni, was mich interessieren würde, eine Sache, ich fange an damit, ja, weil mein Fall interessanter ist, dein spannendster Jugendstrafrechtsfall, mal angeschnitten, ich erzähle dir mal meinen, und das ist ganz sinnbildlich gerade, glaube ich, gerade dafür. Ich hatte mal einen Vertreten, da ging es darum, dass einer, 4 Freunde, und einer aus dem Freundeskreis hat wohl ein Mädchen geschwängert. So, und er wollte das Kind halt nicht haben. Sie war, er war Ausländer, ich sage jetzt nicht woher, sonst kann man vielleicht Rückschlüsse ziehen. Sie war Deutsche und man wollte halt nicht, dass er eine Deutsche schwängert, aus seiner Sicht halt. Auch wieder Gruppenbildung, total einfältig, dümmster Gedanke überhaupt. Da hat man sich dazu gedacht, dass man sich verabredet mit dem schwangeren Mädchen am Rhein, er sich mit ihr trifft, um ein bisschen über die Schwangerschaft zu sprechen und so wirklich über einen romantischen Vorwand dahin gelockt. Und die drei Kumpels haben sich versteckt in den Büschen. Mhm. Und du weißt wahrscheinlich, was kommt.
Ja.
Sind rausgesprungen und haben auf das Mädchen eingestochen. Mhm. In den Bauch, in den Oberkörper.
Mhm.
Das Mädchen hat überlebt. Auch das Kind hat überlebt. Unglaublich. Die Ärzte konnten es auch gar nicht glauben, aber es war, wie es halt Gott sei Dank häufig ist, jeder Stich hat irgendwie was Lebensnotwendiges verfehlt.
Mhm.
Und dann saßen wir in der Verhandlung, ne, und du hast wirklich gemerkt, wie wenig Einsicht diese Jugendlichen in dem Moment dann da hatten. Es war für den einen war es vollkommen klar, entweder sein Leben geht drauf, wenn er eine nicht aus seinem Land kommende schwängerte Kind kriegt, oder er muss halt auf ihr Leben einwirken.
Mhm.
Und unsere Mandanten oder die anderen Anklagen genauso. Aus deren Sicht war es halt wirklich so, ja klar helfen wir unserem Bruder.
Mhm.
Was man halt da erschreckenderweise sagen muss, keiner von denen hatte bei diesem Messerstich das Gefühl, dass die gerade ein anderes Leben auslöschen. Das war dieser Gedanke bis dahin. Der ging nicht so weit. Es war das Ziel, wir müssen dem Freund helfen, der darf da kein Kind, aber dass die vielleicht töten, ein Leben, zwei Leben auslöschen, das war nicht präsent bei denen.
Krass. Mhm.
Die Jugendstrafe muss man vielleicht sagen, also Jugendliche, die können kein lebenslang bekommen. Die Höchststrafe bei Jugendlichen ist 10 Jahre, mehr geht halt bei Jugendlichen nicht, um erzieherisch dann auf die einzuwirken. Das auch nochmal kurz der Vollständigkeit halber, also die haben alle deutlich unter 10 Jahre bekommen, 6 Jahre, 5 Jahre, also die Strafen waren noch, aber einfach weil das Gericht gesehen hat, okay, da muss man erzieherisch so fest reingehen. Und dazu also noch
10 Jahre ist so das Maximum, genau,
was hatte ich aber noch nie, ehrlich gesagt.
Ich glaube, also selbst bei Mord kriegen die in der Regel bei Geständen so 9. Also 9 Jahre ist meistens so das Maximum. Also ja. 10 habe ich auch noch fast noch nie gehört.
Du brauchst ja auch bei richtig schlimmen Straftaten brauchst du eine lange Haftzeit, um auf die einzuwirken. Es gibt ja echt Richter, und das, ich hoffe, es hören viele zu. Erklärt mir bitte die Logik von so ein Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung, also Jugendstrafe bei Jugendlichen, oder so ein Jahr, 2 Monate.
Was machen die da im Knast? Mhm. Ja, nix. Keine Ausbildung, keine Schulabschluss nach. Ja. Wenn dann ab 2, 2,5 Jahre, da können sie Malerlehre machen, ja, Lackierer lernen, Abi machen, Sota, Schule machen.
Sozialtherapeutische Einrichtungen, die machen Gewalttherapien und so weiter im Gefängnis. Die sind teilweise echt effektiv, aber da musst du halt schon länger drin sitzen und das muss sich dann, ja, ich sag's jetzt mal, rentieren, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, ja.
Ja. Was hast du für einen spannenden Fall für uns?
Wenn ich so drüber nachdenke, also was ich krass fand, das ging auch durch die Medien, da haben wir, es waren 4 Angeklagte, alle 4 saßen in der Jugendanstalt, also saßen im Gefängnis, mit relativ hohen Strafen. Der eine hat, glaube ich, 5 Jahre, 7 Monate mitgebracht, der andere 4,5 Jahre, der andere irgendwas mit 5 und meiner, glaube ich, knapp 3 Jahre oder so. Also die haben schon richtig heftige Sachen begangen, dass sie dafür jetzt in Haft sitzen, und die haben dann in der Haft sich wie die Könige gefühlt und aufgeführt. Die haben
also alle 4 zusammen quasi.
Alle 4 zusammen, die haben dann da so praktisch so die Macht übernommen in diesem Gefängnis und haben dann andere Jugendliche da drin massiv unter Druck gesetzt, und man hatte auch Respekt vor denen, also die waren schon auf der Straße welche, vor denen man Respekt hatte. Dann haben sie diese krassen Strafen gehabt mit sehr heftigen Delikten, also bei einem haben sie einem durch den Bauch durchgeschossen und lauter so Geschichten bei einem Raub von einem Kokain-Deal und so. Und also es waren schon schwere Jungs da gesessen, die waren, ich glaube, zwischen 18 und 19 waren die. Also eigentlich so halbstarke Jugendliche, okay. Und die haben dann im Gefängnis massivs andere drangsaliert. Es ging immer darum, jeder musste seinen Haftbefehl zeigen, weil du könntest ja oder ein Vergewaltiger sein. Ach, ja, ja. Dann wurden die geschlagen und die wurden natürlich ausgenommen, und dann haben die Leute da drin erpresst. Kennst ja diese Geschichten, du gibst mir jetzt deinen Tabak, weil Tabak ist ja wie eine Währung, wie eine Währung da drin, ist ja pures Geld praktisch zum Eintauschen. Haben dann die Leute, die sich geweigert haben, wurden dann geschlagen, wurden verprügelt und so weiter. Also die haben Angst und Schrecken da drin verbreitet, und dann waren sie deswegen dann wieder angeklagt. So, und dann ging es darum, wie wirkst du jetzt auf die ein? Wie wirkt die? Die haben ja eine Haftstrafe bekommen, sitzen die schon ab. Das hat offensichtlich gar nicht auf die eingewirkt, sondern genau das Gegenteil. So, was machst du jetzt mit denen? Was machst du jetzt mit denen? Weil die sind irgendwo gefühlt ein hoffnungsloser Fall. Die sitzen dann zwar natürlich wieder da und sagen, ja, war blöd, kommt nicht mehr vor, aber wenn man ehrlich ist, weiß man ganz genau, die werden in der Haft weitermachen, und wenn die rauskommen, werden die wahrscheinlich ihr kriminelles Leben fortführen.
Ja, auch da vielleicht wieder eine Ressourcenfrage, ne? Warum kann man die nicht alle verlegen in andere, weißt du, was ich meine, andere Anstalten, weil es ist natürlich ein organisatorischer Aufwand, aber es ist doch ganz klar, auch da wieder Punkt Solidarisierung von den Jugendlichen, Gruppenbildung. Genau. Hätte man die getrennt, wäre es möglicherweise nicht passiert. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, das Jugendstrafrecht ist auch für uns Strafverteidiger immer extrem emotional, weil da sind noch mehr, sag ich mal so, da sind noch mehr die Eltern hinterher, immer, auch bei Erwachsenen, aber bei Jugendlichen natürlich noch genauso.
Und da geht es halt viel mehr um die gesamte Zukunft einfach.
Ja, klar, deswegen, also ich bin auch der Meinung, einmal Jugendstrafe, Jugendgefängnis, 3, 4 Jahre, die Leute kommen als andere Menschen raus. Und das in den wenigsten Fällen leider Gottes positiv, sage ich ehrlich.
Ja.
So.
Ja.
Es gibt ein paar.
Du musst dir vorstellen, die Familie kann die dann in so einer Haftanstalt, können die den, glaube ich, alle 2 Wochen einmal besuchen oder so. Das heißt, du bist als junger Mensch mit 16, 17 von deiner Familie, die du brauchst und liebst, getrennt. Die verbringen Weihnachten nicht mit der Familie und so weiter. Ist auch nicht so, dass die dann sagen, ja, du kannst mal da raus. Ich habe jetzt gerade einen Jugendlichen, da sind 3 Familienangehörige jetzt in der Zeit gestorben draußen. Und die haben ihm nur bei einem gestattet, dass er zur Beerdigung geht. Das ist für einen Jugendlichen, also ist für einen Erwachsenen schon heftig. Aber für den Jugendlichen ist es ja brutal.
Und weißt du, was in dem Kopf deines Mandanten passiert?
Nur Hass auf den Staat.
Richtig.
Hass auf den Staat, richtig. Hass auf die...
Ich bin das Opfer.
Genau.
Ich bin das Opfer. Genau.
Und dann kommen die raus und wenden sich dann bewusst gegen den Staat und sagen, ich bin hier das Opfer, ich bin der Außenseiter, ich bin hier der Outlaw praktisch. Und dann verhalten die sich genauso weiter. Die werden keinen Respekt mehr vor der Polizei aufbauen, die werden auch nicht mehr da irgendwelche Sympathie oder so aufbauen, sondern für den ist dann eigentlich, der hat sich gemerkt, Justizwachtmeister, Polizisten sind gegen mich, das sind meine Feinde, das kriegst du aus dem eigentlich nicht mehr raus.
Nee, ganz, ganz schwer nur. Und genau dann kann einfach keine Resozialisierung mehr passieren. Das meine ich halt gerade auch so mit Vorbildern und so, die wir halt hier auch schaffen müssen. Mhm. Ne? Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen immer die Regeln und es gibt Ausnahmen, tolle Ausnahmen, aber leider Gottes ist das mit denen kommen wir halt selten in Berührung, muss man halt leider Gottes sagen.
Zu uns, also weil wir sie ja meistens dann nicht mehr sehen. Wenn der wirklich rauskommt und dann ein straffreies Leben führt, dann kommt der halt nicht mehr zu uns.
Eben.
Außer er geht zu einem anderen Anwalt. Aber wir haben halt leider doch sehr oft welche, die halt immer
wieder kommen. Oh, interessante Frage. Zum Abschluss so langsam. Würdest du sagen, jeder hat seine Dauermandanten. Ja, du hast auch Mandanten, die hast schon 4-5 Mal vertreten. So. Mhm. Würdest du sagen, du hast mehr erwachsene Wiederholungstäter oder mehr jugendlich-heranwachsende Wiederholungstäter?
Bei mir sind es aktuell, muss ich sagen, die Jugendlichen und Heranwachsenden.
Bei mir auch, bei mir schon seit langer Zeit, die ich so begleite, wie gefühlt genau. Durch die ganze Jugendzeit.
Richtig, ja, die sind dann, das stimmt schon, die kommen das erste Mal mit 15, 16 und dann sind sie 20, 21 und dann geht es dann so langsam über, witzigerweise ja dann bei vielen, dann sitzt du plötzlich vor dem Erwachsenengericht.
Ja, richtig.
Also es hört in der Regel nicht auf.
Und da noch eine Besonderheit mit den Gerichten, das ist eigentlich das finde ich eine sehr gute Sache eigentlich im JGG. Wenn du als Jugendlicher eine Straftat begehst oder auch mehrere, es ist immer, oder nicht immer, aber es ist im Grundsatz, ist immer da, wo dein Wohnsitz ist, ist das Gericht zuständig, weil man sagt, du sollst immer den gleichen Jugendrichter vorsitzen. Also wenn du eine Verhandlung hast, musst du immer vor dem gleichen Jugendrichter sitzen,
weil der einfach, dich dann auch kennt und so
weiter. Weil es einfach mehr Sinn macht, genau. Es gibt ein paar auch, man kann davon abweichen, Tatortprinzip gibt es ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich soll man immer vom gleichen Richter. Und das ist eine gute Sache, finde ich eigentlich auch. Und bei Jugendlichen ja auch.
Bei dem einen falschen Richter.
Ja, ja, aber von der Idee. Ja. Und was auch nochmal wichtig zu wissen ist, es soll immer eine Strafe gebildet werden. Es soll immer eine Jugendstrafe gebildet werden. Also das mit Gesamtstrafenbildung oder auch nicht, was im Erwachsenenstrafrecht ja häufig eine Rolle spielt, spielt im Jugendstrafrecht keine Rolle, weil der Jugendliche soll immer nur eine einzige gesamte Freiheitsstrafe oder Strafe überhaupt bekommen. So ist es halt geregelt. Alles
zusammengeführt.
Ja, genau, richtig. Ja, krass, also das Jugend ist, ich will da eigentlich noch ehrlicherweise so viel zu erzählen. Ich glaube, dazu machen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal eine Folge, weil da gibt es so viel zu berichten. Wir wollten euch jetzt mal einen kleinen Abriss geben über die wichtigsten Unterschiede zum Erwachsenenstrafrecht. Wie gesagt, merkt euch, das Jugendstrafrecht ist eher der oder soll erziehend nicht sanktionieren, ob es klappt oder nicht, ob das herabgesetzt werden soll, hochgesetzt werden soll, wie auch immer. Wir freuen uns natürlich, wenn wir hier mal darüber mit euch diskutieren können. Benni, mal wieder schwere Kost gewesen, aber trotzdem, Maschallah, eine super Folge, oder?
Ich hoffe, bis zum nächsten Mal, Inshallah. Ich meine, schau mal, als Beispiel, wir haben doch jetzt gerade das Verfahren mit den Jungs, wo deiner knapp 6 Jahre abgesessen hat und meiner hat 3 Jahre abgesessen und die sind 20. Ja, die Jungs. Und jetzt haben die wieder, die waren ein Jahr auf freiem Fuß und haben dann so eine heftige Straftat
begangen. Das ist völlig geisteskrank.
Und das wird jetzt richtig krass, weil die Nummer, die abgezogen haben, war richtig heftig.
Ja. Also ich glaube, da ist meiner unschuldig da tatsächlich jetzt in diesem Fall einmal. Mhm. Aber du siehst, es sind die gleichen Strukturen und Gruppierungen wie schon vorher.
Es sind noch dieselben Leute, mit denen
die Straftat begangen sind. Ja, das meine ich, klar. Also eigentlich müsstest du jeden Elternteil dir packen und sagen, pass mal auf, es klingt scheiße, es ist euer Lebensmittelpunkt hier, aber wenn euch euer Kind wichtig ist, dann zieht ein Bundesland.
Genau,
es geht nicht anders.
So weit weg, wie es geht. Ja.
Es geht nicht anders, klar, total. Ja, total. Ich habe einen Freund von mir aus Dubai, das ist ganz witzig an der Stelle kurz, der Junge war total normal, war aufgewachsen und war dann ab seinem 15. Lebensjahr sollte er ein paar Jahre nach Deutschland, weil das wollte der Vater, das waren halt Deutsche, ne? Und er sagt dann, er kam hin und er war hier das erste Mal in Kontakt mit Drogen und mit Alkohol und ist dann hier tatsächlich eine Zeit lang abgerutscht und der Vater hat ihn dann ganz schnell wieder dahin geholt.
Und jetzt ist er wieder.
Jetzt ist es wieder okay,
ja. Okay. Ja, krass.
Das ist Wahnsinn. Ja, okay, wir schauen mal, ich muss dir in der einen Sache, müssen wir nochmal sprechen, wenn wir die Akte nochmal durchgelesen haben, dann sehen wir uns die Tage.
Ciao, ciao.